Viele Menschen stellen sich Gott vor als einen strengen Richter. So ein alter Mann mit langem weißem Bart, der kritisch auf die Menschen schaut, sie beobachtet und guckt, gegen welche Gebote sie verstoßen. Jeder Regelverstoß, jede schlechte Entscheidung wird notiert und irgendwann am Ende sitzt Gott da und wird als strenger Richter sagen, hey, hat nicht gereicht. Man könnte die Botschaft zusammenfassen mit Folge diesen Regeln oder brenne in der Hölle. So ist zumindest die Haltung, die manche Menschen Gott unterstellen. Als wäre Gott ein Zyniker, als wäre er ein Sadist, der sich freut, wenn Menschen Unheil erleiden. Wie wenn Gott genießen würde, wenn wir Menschen scheitern. Aber die Bibel beschreibt uns Gott und seinen Herzschlag ganz anders. Lesen wir doch einmal 2. Samuel 14, Vers 14. Denn wir sterben des Todes und sind wie Wasser, das auf die Erde vergossen wird und das man nicht wieder sammeln kann. Aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass auch das Verstoßene nicht von ihm verstoßen bleibt. Oder an anderer Stelle, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Deshalb verzögert er sogar seine Wiederkunft. Wie es in 2. Petrus 3, Vers 9 heißt, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Die Botschaft der Bibel heißt eben nicht, befolge alle Regeln oder du landest in der Hölle, sondern die Botschaft der Bibel lautet, du kannst gar nicht alle Regeln befolgen, deshalb vertraue Jesus. Jetzt bist du vielleicht hier und denkst dir, warum Jesus? Vielleicht fragst du dich jetzt, warum Jesus? Was hat es mit diesem Jesus auf sich? Jesus hat stellvertretend für uns, für dich und mich, etwas bewirkt, über das ich jetzt kurz reden möchte. Wir glauben, dass Jesus ein Teil dieses dreieinigen Gottes ist, der von Anfang an dabei war, der die Welt mit erschaffen hat, der den Himmel und all seine Pracht aufgegeben hat, um Mensch zu werden, um schwach zu werden, der das Himmlische einfach mal zurückgelassen hat, mit einem Ziel, Mensch zu werden und die Beziehung, die zwischen Mensch und Gott verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Wir Menschen, wenn wir ehrlich sind, dann erkennen wir an, dass wir Fehler machen, dass wir Sünder sind, dass wir mal lügen, mal begehren, mal neidisch sind, Dinge machen, die Gott nicht gefallen. Und Gottes Urteil ist eindeutig, der Preis der Sünde ist der Tod. Und das bringt Gott vor einem Dilemma. Weil Gott liebt uns, trotz unserer Sünde, aber er kann gleichzeitig Sünde nicht einfach tolerieren und gutheißen, weil sonst wäre er nicht mehr Gott. Aber wie will er Gemeinschaft haben mit dem, was er liebt, was in seiner Gegenwart gar nicht bestehen kann? Und er entscheidet sich zu einem Weg, dass er selbst in Jesus Mensch wird, auf diese Erde kommt und ein Leben führt, wo frei ist von Sünde, wo frei ist von Schuld, wo frei ist von Lügen, wo frei ist, Menschen zu enttäuschen. Und er lässt sich unschuldig ans Kreuz nageln. Und er stirbt. 3 Tage später steht er auf. Und wenig später kehrt er zum Vater zurück. Und was geschieht ist, er bietet uns sein perfektes Leben an. Er sagt, ich gebe dir einen Tausch, wenn du es möchtest. Du gibst mir all deine Sünden, deinen Dreck, deinen Mist. Und ich gebe dir mein perfektes Leben. Und du darfst wieder in Beziehung mit Gott weiterleben. Der Schuldschein, all die Dinge, die wir falsch gemacht haben, hat Jesus ans Kreuz genagelt. Er hat den Preis bezahlt, den eigentlich du und ich hätten bezahlen müssen. Weil seine Liebe, weil Gottes Liebe zu dich, zu dir und mir, so heißt es, weil Gottes Liebe so groß ist, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn dahin zu geben. Heute, wenn wir darüber sprechen, wenn ich es richte, dann sprechen wir erst einmal davon, dass Jesus bereits gerichtet hat, dort am Kreuz. Weil eigentlich ist die Sünde, hätte dazu geführt, dass du und ich dort am Kreuz hängen hätten müssen. Weil Gottes Maßstab ist so hoch, dass wir es nicht verdient bekommen hätten. Und das Kreuz heißt, ist der Ort, wo Gottes Gegenwart zurückgezogen wurde. Die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Einladung, mit diesem Angebot um? Und das muss jeder selbst entscheiden. Wenn ich es richte, dann habe ich bereits zuvor geredet und gewarnt. Ein griechischer Historiker namens Diodor, also aus der Antike schon ganz lange Zeit zurück, schrieb über den Untergang von der Stadt Ninive, der assyrischen Hauptstadt. Als Kyaxares, der König von Medien, diese Stadt belagerte, musste er die Hilfe der Babylonier in Anspruch nehmen. Und trotzdem waren seine Bemühungen vergeblich. Immer wieder wurde er zurückgestoßen. Aber nachdem dann nochmal eine Verstärkung kam, gelang es ihm, die Armee der Assyrer zu besiegen. Und jetzt gab es noch diese eine Stadt, diese Stadt Ninive, die er unbedingt erobern wollte, aber ihm gelang es nicht. 2 Jahre lang hatte er keine Chance, die Stadt Ninive einzunehmen. Bis dann ein außergewöhnlicher, starker Anstieg des Flusses geschah und Ninive dadurch zerstört wurde. Das zerstörte die Mauern, wodurch das Heer hineinkam und Feuer legen konnte und die Stadt den Erdboden gleich machen konnte. Das ist das, was ein nichtchristlicher Historiker schreibt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass Jahrhunderte vorher schon das vorhergesagt wurde. Es gab einen Prophet, der hieß Jona, und der bekam die Botschaft von Gott: Mach dich auf den Weg, geh hin in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Und was passiert ist, die Menschen von Ninive hörten diese Botschaft und sagten: Hey, wir müssen was ändern an unserem Leben. Sie merkten, wie verkehrt sie waren. Sie begannen zu fasten, sie begannen mit den bösen Dingen aufzuhören, sie begannen zu trauern. Ja, selbst der König, der legte seine Königsgewänder ab, zog Sack und Asche an, demütigte sich, stellte sich bloß und sagte: Hey, da ist jemand, auf den müssen wir gehorchen. Und was geschehen ist, dass Gott sagt: Hey, diese veränderte Gesinnung führt dazu, dass ich jetzt das Urteil, das ich angekündigt habe, nicht ausführen werde. So wie es die Bibel beschrieben hat. Wenn Menschen, die böse sind, ihnen was angekündigt wird, das negativ für sie ist, und sie hören auf, das Böse zu tun, dann wird Gott das verändern. Aber wenn Menschen, die gute Dinge tun und von Gott Gutes prophezeit bekommen und anfangen, auf einmal Böses zu tun, dann wird sich auch das ändern. Was passiert ist, dieses Volk, diese Leute aus Ninive, die kehren um und Gott verschont die Stadt. Aber wenn wir weiter in der Bibel lesen, dann kommt wenig später, circa 100 Jahre, ein weiterer Prophet. Er heißt Nahum. Und was er macht ist, er sagt Gericht über Ninive an. Weil sie sind zwar umgekehrt, aber nur für kurze Zeit. Irgendwann haben sie sich entschlossen, sie machen es wieder so wie zuvor. Und ich glaube, das ist die erste Botschaft für uns. Gottes Erbarmen, mit Füßen zu treten und zu sagen, ich schaff's auch alleine, das kann harte Konsequenzen haben. Weil Gott ist geduldig, Gott wirbt um unser Herz. Aber irgendwann sagt er auch einfach: Hey, wenn das der Weg ist, den du haben möchtest, dann darfst du auch die Konsequenzen mittragen. Und die Bibel ist so konkret, dass sie beschrieben hat, dass eben der Fluss ansteigen wird, dass eine Flut kommen wird, dass die Stadt per Feuer oder durch Feuer vernichtet werden wird. Alles Dinge, die die Bibel vorhergesagt hat, die der Historiker dann beschrieben hat. Und die Archäologen heute noch bestätigen. Aber damit ist die Geschichte von Ninive noch nicht zu Ende. Gott richtet, aber er tut es nicht mit leichten Herzen. Er nimmt seinen ersten Propheten Jona als Anschauungsbeispiel. Jona ist, als er diesen Auftrag bekommen hat, erst einmal in die andere Richtung gegangen. Er wollte dieser Stadt nicht diese Botschaft bringen, weil er befürchtet hat, dass sie umkehren. Es gab ein paar Komplikationen, er landete im Magen von dem Fisch, 3 Tage später wurde er wieder ausgespuckt und er machte sich dann doch auf den Weg. Und er bringt diese Stadt, diese Botschaft, setzt sich an den Stadtrand und beobachtet, was passiert. Weil Gott hatte gesagt, 40 Tage wird es dauern und dann wird diese Stadt zerstört. Und es kommt der 41. Tag und diese Stadt wurde nicht zerstört. Und Jona sagt, hey, was soll das? Ich wollte diese Botschaft nicht bringen, weil ich nicht wollte, dass sie umkehren. Ich wollte, dass sie vernichtet werden, weil ihre Taten so böse sind. Und Gott lässt einen Rizinusstrauch wachsen, der Jona Schatten spendet. Und Jona ist so dankbar, in der Wüste einen kühlen Kopf bewahren zu können. Am nächsten Morgen ist allerdings der Strauch kaputt, weil Gott einen Wurm schickte. Und Jona regt sich so sehr auf, hey Gott, das ist dieser Strauch, der mir was Gutes getan hat und jetzt ist er kaputt und ich muss die Sonne wieder auf meinen Kopf brutzeln lassen. Und Gott sagt, hey, du ärgerst dich über einen Strauch, für den du nichts getan hast, den du geschenkt bekommen hast. Und ich sollte mich nicht ärgern, wenn eine Stadt untergeht, wo 120.000 Kinder wohnen, die rechts und links nicht unterscheiden können. Historiker gehen davon aus, dass diese Stadt 600.000 Einwohner hatte. Gott sagt, das sind meine Geschöpfe. Sollte ich Freude daran haben, wenn sie sterben? Wenn ich es richte, dann tue ich es nicht mit leichten Herzen. Nein, weil Gottes Herzschlag ist, dass alle Menschen gerettet werden. Wenn ich es richte, werde ich nicht willkürlich sein und es eben nicht mit leichten Herzen tun. Und ich möchte nochmal den Herzschlag Gottes unterstreichen. Ich lese Worte aus Johannes 3. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in der Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Auch an anderer Stelle sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Oder ich bin doch vor Gott und vor Christus Jesus, der eines Tages, also noch nicht jetzt, die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzubauen. Gott spricht davon, dass Jesus bei seinem ersten Kommen dazu gekommen ist, um die Menschen zu retten. Aber die Bibel spricht auch davon, dass eines Tages Jesus wiederkommen wird, um dann die Menschen zu richten. Aber solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, ist noch nicht die Zeit des Gerichts da, sondern die Zeit der Rettung. Noch ist es möglich, die verloren gegangene Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Noch ist es möglich, diesen Gott, diesen Jesus in sein Leben einzuladen und zu erfahren. Und eines Tages wird Jesus die Aufgabe, die er vom Vater bekommen hat, durchführen und richten. Aber das heißt auch für uns, wenn wir hier auf Erden sind und über andere Menschen richten, dann tun wir es erstens zur falschen Zeit und zweitens sind wir gar nicht befugt, weil wir uns auf Hoheitsgebiet von Gott begeben. Wenn wir andere Menschen richten, dann begeben wir uns auf ein Gebiet, das Jesus allein vorbehalten ist. In der Bergpredigt in Matthäus 7 heißt es in den ersten 5 Versen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit dem Maß, mit dem ihr messt, an dem werdet ihr gemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Wie oft sind wir blind für die eigenen Fehler und beanspruchen aber, die Fehler des anderen korrigieren zu können? Wie oft sind wir von Hochmut geplagt, richten in Lieblosigkeit? Ich möchte es mal ganz deutlich beschreiben. Wer andere richtet, der malt sich selbst eine Zielscheibe auf die Brust und sagt, Teufel, du darfst auf mich schießen. Weil den Maßstab, den du an andere auflegst, der wird an dir angelegt werden. Die Bibel warnt uns so deutlich davor, nicht andere zu verurteilen, sie nicht zu richten. Heißt es jetzt, dass ein Lehrer keine Noten geben darf? Nein, das ist was ganz anderes. Aber diese Haltung, es besser zu wissen wie der andere, den anderen niedrig zu machen und selbst seine eigenen Fehler nicht zu sehen, das schließt die Bibel aus. Das passt nicht zusammen. Wie anders sehe das Leben eines Menschen aus, der sich entschließt zu vergeben? Vergeben heißt ja nicht zu vergessen. Vergeben heißt auch nicht, Unrecht gut zu heißen. Vergeben heißt darauf, dass eine Instanz kommen wird, die größer ist als ich, die ein gerechtes Urteil sprechen wird. Vergeben heißt zu vertrauen, dass Jesus, wenn er kommt und urteilen wird, er das gut machen wird. Und ich mich selbst nicht darum kümmern muss. Jesus hat bei seinem ersten Kommen, als er Mensch wurde, alles vorbereitet, damit du und ich gerettet werden können. Er hat das Gericht Gottes auf sich genommen, stellvertretend für uns. Im Alten Testament wird prophezeit, Gott, der Vater, zerschlug seinen Sohn. Sein eigener Vater wandte sich gegen ihn in seinem Zorn. Oder eben, wie es Jesaja 53 sagt, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er wurde zum Verfluchten. Er wurde getrennt vom Vater. Und seine Worte, als er starb, waren, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dieses Wort vollbracht heißt, es ist zum Ende gekommen. Dieses Wort vollbracht im Griechischen heißt aber auch, es ist zum Ziel gekommen, zu seiner eigentlichen Bestimmung. Und dieses Wort heißt auch, bei einer Quittung steht drunter, endgültig bezahlt. Ein für alle Mal. Der Preis, den du für deine Schuld bezahlen müsstest, ist ein für alle Mal bezahlt, zu Ende. Da gibt es niemand mehr, der dich anklagen darf. Weil du sagen kannst, hey, dafür hat Jesus schon bezahlt. Weil du sagen kannst, hey, wenn ich meine Sünden vor Gott bringe, ist er treu und gerecht und vergibt mir. Und wenn der Teufel dir irgendwelche Sünden vorhalten will, dann darfst du sagen, hey, falsche Adresse, melde dich bei dem Mann am Kreuz. Endgültig bezahlt. Und damit kommen wir vor einem spannenden Punkt. Denn auf der einen Seite ist das Gericht Gottes bereits passiert. Das Gericht Gottes ist eigentlich schon vorbei und doch ist das Urteil noch nicht gesprochen. Aber es kommt dieser Tag wie ein Blitz. Wir können ihn nicht berechnen, wir können ihn nicht vorhersehen. Aber dieser Tag wird kommen und dann wird Jesus urteilen. Und die Bibel beschreibt uns, dass die letzten Tage bereits angebrochen sind. Dass die Gemeinde Jesus jetzt schon die Kräfte des kommenden Reiches in Anspruch nehmen kann. Dass wir jetzt schon Menschen von Krankheiten heilen können, weil Jesus die Krankheit am Kreuz besiegt hat. Die Bibel beschreibt, dass doch das Wirken des Antichristen ja die letzten Stunden schon angebrochen sind. Und Jesus wird wiederkommen aus der Herrlichkeit. Von den Wolken im Himmel. Die Toten werden auferstehen und zu Jesus entrückt werden. Sie werden in Ewigkeit bei ihm sein. Es wird nochmal eine große Trübsalszeit kommen. Der Antichrist wird verstärkt auftreten, bis er gefangen genommen wird für 1000 Jahre und Gott herrschen wird. Dann muss der Teufel nochmal eine kurze Zeit freigelassen werden. Aber bevor das geschieht, leben wir Menschen mit den wilden Tieren zusammen, die nicht mehr wild sein werden. Ich freue mich schon, einen Löwe zu streicheln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es sind so mächtige Tiere. Und wenn die nicht mehr wild sind, hey, wie cool, was für ein Kuschelbär. 1000 Jahre wird der Teufel nicht wirken können. Und dann wird er nochmal freigelassen. Es wird eine letzte Schlacht geben. Ein letztes Gericht. Und dann hört euch die Worte aus Offenbarung 20 an. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan haben. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stand, wurden ebenso in den Feuersee geworfen. Zuletzt wird es einen neuen Himmel geben, eine neue Erde, wo wir, die wir Jesus nachfolgen, in Ewigkeit mit ihm leben werden. In Ewigkeit mit Gott leben werden. Aber die Kehrseite ist, wer sich hier auf dieser Erde gegen Gott gestellt hat, der wird in Ewigkeit unwiderruflich, unveränderbar von Gott getrennt sein, ohne eine zweite Chance zu haben. Und darum ist es so entscheidend, wie entscheiden wir uns in Bezug auf diesen Mann, der am Kreuz hing, auf Gott selbst, auf sein Rettungsangebot. In Hebräer 9 heißt es, und wie dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit verlangt danach, dass Sünde bestraft wird. Und alle Menschen haben gesündigt. Und am Kreuz wird deutlich, dass das eigentliche Urteil wäre, dass du und ich an diesen Ort hängen müssten. Aber dieser Gott der Liebe, er hat in seiner Liebe Jesus stellvertretend dorthin nageln lassen, damit wir eben dieses Gericht nicht erleiden müssen. Aber doch ist Gottes Anspruch so vollkommen. Wenn jemand das ganze Gesetz hält, bis auf ein einziges Gebot, hat er gegen alles verstoßen. Es wird nicht reichen, es aus eigener Kraft zu versuchen. Ich möchte euch die Geschichte von einem jungen Mann erzählen. Er heißt Joshua Harris. Er hatte einen Traum. Ich befand mich in einem Zimmer, in dem nichts war, außer einem Regal voller Karteischubladen, wie man es aus einer Bibliothek kennt. Und diese Kästen reichten von unten, vom Boden bis zur Decke. Und es gab unterschiedliche Rubriken und er schlenderte so durch diesen Raum und öffnete die erste Schublade. Die Aufschrift war Mädchen, in die ich verliebt war. Und er zog diese Schublade rauf und erschrak auf einmal, weil da standen ja lauter Namen, die er kannte. Und er wusste, okay, ich stehe hier in dem Raum, da hat es mit meinem Leben zu tun. Alles, was er gesagt hatte, gedacht hatte, getan hatte, war in diesem Raum dokumentiert. Manchmal mit Details, an die er sich gar nicht mehr erinnern konnte. Er war verwundert, er war neugierig, beides zugleich. Und er fing an, planlos Schubladen rauszuziehen und sich die Karten anzuschauen. Und es gab Karten, die haben ihm richtig Freude bereitet. Und bei manchen Karten hat er sich richtig geschämt. Wo er sich am liebsten im Boden versunken wäre, wo er sich umgedreht hat, um zu schauen, ob jemand zuschaut oder ob er alleine ist. Dann gab es ein System, eine Box, da standen Freunde drauf. Und daneben war eine Box, Freunde, die ich enttäuscht habe. Andere Aufschriften, Bücher, die ich gelesen habe, Lügen, die ich erzählt habe, Ermutigung für andere, Witze, über die ich gelacht habe, Worte, die ich meinem Bruder an den Kopf schmiss, Dinge, die ich aus Wut getan habe, Beleidigungen, die ich im Stillen gegen meine Eltern gedacht habe. Und immer wieder überraschte ihn, was für Karten dort drin war. Und da gab es Schränke, wo er sich gedacht hat, da ist die Menge an Karten viel weiter. Und er erschrak, wie wenig drin war. Und andere Kategorien, wo er sich gedacht hat, hey, die sind nicht so toll. Da waren die Karteikartensystem meterlang mit Karten befüllt. Er dachte sich, hey, ich bin gerade mal 20 Jahre. Und so viele Karten wurden über mich geschrieben. Alle trugen meine Handschrift, trugen meine Unterschrift. Er kam zu den Kasten Lieder, die ich gehört habe. Und er zog ihn raus und es fand kein Ende. Und er erschrak, weil er sich dachte, Das ist ja an sich nicht schlecht, aber wie viel Zeit habe ich da in meinem Leben wohl reingesteckt? Er ging weiter, kam zu den Gedanken, zu den Kasten erotische Gedanken. Und auf einmal wurde ihm bewusst, hey, kein Mensch dieser Welt sollte sehen, was da alles für Karten über mich geschrieben stehen. Und er fing an, sie rauszuziehen und wollte sie zerstören. Aber es ging nicht. Und jetzt kam in seinem Traum auf einmal Jesus zu diesem Raum hinein. Und er denkt sich, hey Jesus, bitte nicht. Ich will nicht, dass jemand diesen Raum sieht. Ich will nicht, dass jemand erfährt, was für Dinge ich gesagt, getan, gedacht habe, unterlassen habe. Ich möchte das nicht. Sein Blick fiel auf ein Karteikartensystem Menschen, den ich vor Gott erzählt habe. Die Karten konnte er in einer Hand ablesen. Aber da war dieser Jesus und ihm fiel es so schwer, ihn zu beobachten. Aber dieser Jesus ging zu diesen Karten hin und zog manchmal dort eine raus und dort eine raus. Und ihm kam es so vor, dass Jesus immer die schlimmsten Sachen rauszog. Und Jesus' Blick war so voller Mitleid und so voller Liebe. Und auf einmal fing er an, was zu schreiben. Und dieser Joshua erzählt, er schrie, nein, das darf nicht sein, du kannst das nicht verändern. Aber Jesus machte weiter. Und innerhalb kürzester Zeit war jede Unterschrift, wo zuvor von Heeres war, durchgestrichen. Und Jesus hatte mit seinem Blut seinen Namen draufgeschrieben. Und als er die letzte Karte ausgefüllt hatte, sagte er die Worte, es ist vollbracht. Diese Botschaft gilt dir. Jede schlechte Dinge, jede Sünde ist eine Karte, wo Jesus seine Unterschrift draufsetzen möchte. Die Frage ist, erlaubst du es ihm? Hast du Jesus in dein Herzen eingeladen? Hast du ihm gesagt, ich will dir vertrauen, weil ich werde es aus eigener Kraft nicht schaffen, alle Regeln einzuhalten. Aber ich brauche deine Freikarte, ich brauche diesen Tausch, weil ich sonst vor dir, Gott, nicht bestehen kann. Es ist vollbracht. Gottes Gericht ist vollbracht. Die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Mann am Kreuz um? Die Bibel beschreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Was ist das Kreuz Jesus für dich? Eine Torheit? Eine Beleidigung für dein Intellekt? Oder eine Kraft, die von Gott kommt? Wenn ich richte, und ich möchte nochmals betonen, dass wir in der Gnadenzeit leben, wo wir noch umkehren dürfen zu Gott, wo wir unsere Beziehung zu Gott noch klären dürfen, wo wir ihn in unser Leben einladen können. Aber dieser Tag wird kommen, wo diese Chance, dieses Angebot vorbei sein wird und Jesus wird richten. Jesus wird richten über den Teufel, den er bereits besiegt hat. Jesus wird richten über die gefallenen Engel, die er bereits besiegt hat. Jesus wird richten über das Volk Israel. Jesus wird richten über die Nationen. Jesus wird richten über dich und mich persönlich. Gottes Einladung steht noch heute. Er bietet dir eine geniale Zukunft an. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein Leben in seiner Gegenwart, ewig. Eine Schöpfung, in der Sünde keinen Platz mehr hat. Wo es nichts Gemeines mehr geben wird, wo es keine Enttäuschung mehr geben wird, wo es kein Groll mehr geben wird, keine Lüge mehr, keine Sünde, keine Selbstsucht. Aber nur die, die im Buch des Lebens stehen, werden hineinkommen. Jeglicher Fluch der Sünde wird vorbei sein. Gott selbst wird mit seiner Herrlichkeit unter den Menschen wohnen. Sie werden sein Volk sein, er wird ihr Gott sein, er wird bei ihnen sein, er wird die Tränen aus ihren Augen wischen, er wird sie trösten, er wird ihre Wunden heilen. Er wird unsere menschlichen Begrenzungen aufheben. Es wird kein Geschrei mehr geben, kein Schmerz mehr geben, keine Trauer mehr geben, keine Nacht mehr geben, weil er selbst das Licht sein wird, das alles erhält. Was für eine geniale Zukunft, die du und ich haben können, die wir geschenkt bekommen, die wir uns nicht verdienen brauchen, sondern wo wir nur sagen müssen, ja Gott, ich vertraue dir, dass du das Sündenproblem ein für alle Mal gelöst hast und dass du das Gericht über die Sünde auch in deiner Hand hast und lösen wirst. Möchtest du dieses Geschenk in deinem Leben haben? Als Christen dürfen wir wissen, dass wir, wenn wir Gottes Willen tun, im Gericht bestehen werden und gerettet sind. Denn am Kreuz fand das Gericht über uns Gläubige bereits statt. Am Kreuz haben wir gesagt, wir sind schuldig. Wir geben dir unseren Dreck, unseren Mist, unsere Sünde. Schenke du uns deine Heiligkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Eine Zusage, die Gott uns schenkt. Er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Aber das heißt leider nicht, dass wir jetzt gar nicht mehr gerichtet werden. Nein, es wird nicht mehr darum gehen, ob wir gerettet sind oder nicht. Aber doch wird es ein Gericht über uns Christen geben. Und zwar welchen Preis, welchen Geschenk, welchen Lohn wir erhalten werden. In 2. Korinther 5, Vers 10 heißt es, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Oder 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 15. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf auf. Ein jeder sehe aber zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher Christus Jesus ist. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandem das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandem das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Ich lese nochmal. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. In seinem Leben und Dienst baut jeder Gläubige auf das Fundament Jesu Christi. Er muss Rechenschaft ablegen über das, was er getan hat. Dort wird sich herausstellen, ob das Material, das er verwendet hat, Gold, Silber oder kostbare Steine sind. Oder verbrennbare Materialien wie Holz, Heu und Stroh. Hey, was für eine Schande wäre es, eines Tages vor Gott stehen zu müssen, gerettet zu werden und doch zu sehen, hey, eigentlich habe ich es nur gerade so geschafft. Ja, ich wollte bei Gott sein, aber mein Leben für ihn einsetzen, der Preis war mir zu hoch. Ich wollte das Gute haben, aber mich selbst zur Verfügung stellen, nein. Ja, ich wollte zu Jesus gehören, zu 70% halt, das ist halt reicht am Schluss. Aber ist das die Grundlage einer Liebesbeziehung? Wenn meine Frau, bevor sie mich geheiratet hätte, gesagt hätte, hey, 70% meiner Zeit werde ich mit dir verbringen und 30% mit anderen Männern. Ich hätte sie niemals geheiratet. Selbst wenn sie gesagt hätte, einen Tag im Jahr will ich haben, machen zu können, was ich will, hätte ich gesagt, hey, tschüss, tut mir lieber jetzt weh als später. Aber wie ist es in unserem Leben manchmal? Wir nehmen Gott an, wollen das Gute haben, aber mehr auch nicht. Herr Gott sagt, wir sind seine Stellvertreter, wir sind seine Botschafter. Wir bauen Gottes Reich auf dieser Erde. Gemeinde heißt nicht Zuschauer sein und nichts zu tun. Der wahre Gottesdienst ist auch nicht sonntags morgens hier um 10, sondern zwischen 12 Uhr am Sonntag und nächsten Sonntag um 9:59 Uhr. Wo du bei den Menschen bist, die mit dir unterwegs sind, wo du in der Arbeit bist, wo du Licht bist, wo du Salz bist, wo du ein Zeuge bist, wo du derjenige bist, der Gottes Repräsentant ist. Ein jegliches Werk wird geprüft werden und wird das Werk verbrennen, so werden sie Schaden leiden. Ja, sie werden gerettet sein, aber wie durchs Feuer hindurch. Möchte ich einladen, dass jetzt, wenn wir in die Zeit der Anbetung gehen, du dein Leben auf diese Prüfung stellst. Du dich diese Frage stellst, solange jetzt noch was verändert werden kann, weil noch leben wir in dieser Zeit, dieser Gnade. Dass du dich jetzt fragst, auf welche Seite stehe ich. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht. Vielleicht hast du ihn noch gar nicht in dein Leben eingeladen. Dann komm nach vorne. Vielleicht aber schaust du auf dein Leben zurück und musst feststellen, hey, wenn ich mein Leben so weiterlebe, werde ich zwar gerettet werden, aber ich werde keinen Preis bekommen. Ich werde nicht von Gott geehrt werden. Ich wünsche dir, dass du und ich eines Tages vor Gott stehen werden und er sich sagt, hey, mein treuer und geliebter Knecht, du warst so treu mit dem, was ich dir anvertraut habe. Ich will dich über mehr setzen. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du diesen Moment jetzt, wenn wir dich anbeten, nimmst, um zu unseren Herzen zu sprechen, um uns zu zeigen, wo wir stehen, um uns deutlich zu machen, wo wir dir vielleicht nachfolgen, aber doch nicht bereit sind, mit dir im Alltag unterwegs zu sein. Und Vater, ich danke dir, dass jetzt noch diese Gnadenszeit ist, dass wir jetzt noch unser Leben neu ausrichten dürfen, dass wir jetzt noch Dinge, die falsch laufen, korrigieren dürfen, weil du den Preis bezahlt hast. Und du in deiner Geduld und Gnade uns noch die Möglichkeit dazu schenkst. In Jesu Namen. Amen.